Hallo und herzlich willkommen zur Vertretungsvorlesungsstunde. Heute mit mir. Ihr hattet in den letzten Vorlesungen schon gehört, wie man Hochfrequenzfelder in der Kavität aufbaut, um damit geladene Teilchen zu beschleunigen. Also ihr habt die Modentheorie behandelt, ihr habt behandelt, dass das aufbauende und abbauende Felder sind, dass sich das Teilchen in einem Beschleunigungsspalt befinden muss, während dort die Beschleunigungsspannung in die richtige Richtung zeigt. Und aktuell sind wir bei dem Thema angekommen, wo es darum geht, wie man überhaupt in eine beschleunigte Kavität die Leistung hineinbekommt. Also von alleine schwingt da nichts. Ähnlich wie bei einer Schaukel oder beim Federpendel, Fadenpendel. Wenn man sich das einfach nur betrachtet, von alleine schwingt das nicht. Irgendwie muss man da Leistung in dieses System reinbekommen. Und darum soll es heute gehen, also wie man ankoppelt. Und das Ganze kann man auch gut und schlecht machen, also müssen wir auch verschiedene Kenngrößen dafür dann entwickeln. Gut, aber wir fangen an mit einer kleinen Wiederholung vom letzten Mal. Also das war die letzte Folie, die ihr in der letzten Woche gesehen hattet. Und gehen wir einfach nochmal durch, weil diese Kenngrößen, wie die verschiedenen Güten halt wichtig sind, um die Kopplung an der Kavität dann zu beschreiben. Also die eigentliche Güte einer Kavität ist dieses Q0. Das ist im Prinzip der Qualitätsfaktor, auf Englisch Quality Factor, deswegen auch das Q, wie gut ein System schwingt. Also eine Schaukel, die ihr jetzt angestupst habt und die lange schwingt, hätte zumindest eine hohe Güte, also einen hohen Q-Wert. Genauso ist es auch bei einer Beschleunigerkavität. Wenn dort sich die Felder aufgebaut haben und ihr nichts macht, dann wird mit der Zeit ja die Leistung dissipiert werden. Also ihr habt Leistungsverluste in der Kavität und die Schwingung würde mit der Zeit abnehmen, und zwar auch exponentiell. Und dieser Güterfaktor Q gibt euch an, wie lang diese Kavität noch schwingen kann. Gut, und ist also nichts anderes wie das Verhältnis der gespeicherten Energie geteilt durch die Energie, die pro Hochfrequenzperiode in den Tankwänden in Form von ohmschen Verlusten dissipiert wird. Also PC durch die Frequenz Omega. Das C steht für Cavity, also P, das, was in der Cavity an Leistung verbraten wird. Gut, wenn ihr jetzt so eine Messung macht, um die Güte zu bestimmen, dann misst ihr im Allgemeinen QL, die belastete Güte. Warum? Weil neben diesen Verlusten, die in der Kavität auftreten, noch weitere Verlustmechanismen auftreten, sodass ihr eine Güte misst, wo hier ein P-Total steht, anstatt nur dieses isolierte PC. Ja, und P-Total setzt sich eben zusammen aus diesen Verlusten in der Kavität und Verlusten, die durch die Koppler fließen können. Ihr habt ja ein gekoppeltes System. Ihr wollt ja die Leistung reinbringen, also braucht ihr auch Antennen, die wechselwirken mit der Kavität. Und ihr habt im Allgemeinen zwei Koppler, deswegen PE und PT, beides sind dann externe Leistungen, ja, die durch Koppler fließen können, zum einen durch den Einkoppler und die transmittierte Leistung durch den Auskoppler. Den Einkoppler braucht ihr, um die Leistung reinzubringen, und einen Auskoppler hat man, damit man nachgucken kann, wie groß ist denn aktuell der Feldpegel in der Kavität, wie stark schwingt das denn gerade. Und im Idealfall wählt man halt den Einkoppler sehr, sehr klein, sodass auch die Leistung, die durch den Einkoppler dann verloren geht, auch recht klein ist. Somit wird das in der späteren mathematischen Betrachtung des gekoppelten Systems dann auch öfters mal dann einfach vernachlässigt, dieser Term hier. Gut, aber durch den Einkoppler kann genauso gut auch Leistung hinausfließen und somit messen wir immer dieses QL, die belastete Güte. Und genauso kann man halt jetzt auch für den Einkoppler die externe Güte berechnen oder die externe Güte des Pickups, also die aus der transmittierten Leistung ein entsprechendes QT bestimmen. Einfach mathematisch, weil man ja auch das ins Verhältnis setzen kann zu der gespeicherten Energie in der Kavität und einfach dann die Verluste dann isoliert betrachten kann. Gut, also wenn man jetzt diese Gleichung hier aufstellt und einmal durch Omega B teilt, ja, dann hat man hier diese schöne Gleichung, das erinnert einen an parallele Widerstände, ja, so ähnlich sieht die Formel aus. Also man addiert die Güten reziprok und erhält dann die belastete Güte. Das folgt direkt hier aus diesen Leistungen und einmal dadurch teilen und dann hier die einzelnen Leistungswerte durch diese Definition ersetzen, dann kommt man dann hier hin. Gut, also wir messen das und wir wollen irgendwie dann auch den Gütefaktor von der eigentlichen Kavität wissen. Ja? Also das Ganze dann nach Q0 irgendwann dann mal auflösen. Gut, aber wie stark koppeln wir jetzt an eine Kavität an? Dafür gibt es den Kopplungsfaktor Beta. Also wir tun jetzt eine mathematische Größe einführen, die uns angibt, wie stark wir ankoppeln. Also tun wir im Prinzip die Schaukel nur leicht anstupsen oder tun wir da ordentlich dran rütteln. Also das gibt uns dann das Beta an. Und es ist so definiert, dass je größer das Beta ist, auch die Kopplung entsprechend größer ist. Gut, das Beta ist definiert als die Leistung, die durch den Koppler strömen kann, geteilt durch die Verluste, die in der Kavität auftreten, also die ohmschen Verluste an den Oberflächen. Diese Verlustleistung PE, die durch den Koppler auch ausströmen kann, also durch den Koppler strömen kann, man darf sich das jetzt nicht vorstellen als Leistung, die zwangsläufig dann auch in ohmschen Verlusten dissipiert wird. Die kann man dann später in einem Lastwiderstand dann verbraten oder was man mit denen auch sonst immer dann später antut, das bleibt einem dann selbst überlassen. Also nur diese Verlustleistung im Tank, die führt dazu, dass der Tank sich aufheizt. Also wenn wir jetzt stark, also okay, machen wir erstmal das Beispiel, tun ganz, ganz schwach ankoppeln. Dann ist der Koppler auch entsprechend klein, also die Antenne, die wir in den Resonator halten, entsprechend klein. Und somit ist das Verhältnis hier aus PE und PC auch entsprechend klein. Genauso auch bei der Auskoppelschleife. Dort wollen wir immer möglichst ein kleines Beta haben, damit wir nicht viel Leistung aus dem Tank rauskriegen. Wir wollen ja nur den aktuellen Pegelstand wissen. Also wie stark schwingt denn gerade die Kavität, also wie viel Energie ist da aktuell zu dem Zeitpunkt drin gespeichert. Also so sind diese Kopplungsfaktoren Beta definiert. Und wenn man diese reziproke Güteformel von vorletzter Folie entsprechend umformt und die Güten QE und QT also mit dieser Definition von dem Beta, von dem Kopplungsfaktor, dann ersetzt, dann erhält man diese Formel. Und das heißt ja nichts anderes, dass wir jetzt unsere intrinsische Güte, dieses Q0, was der Resonator eigentlich an Güte hat, bestimmen können aus der externen Güte, die wir messen und den Kopplungsfaktor. Okay, die müssen wir halt noch irgendwie rauskriegen. Und da die Ankopplung von dem Auskoppler, also von dem Pickup, in der Regel immer sehr, sehr klein ist, also wir koppeln das schwach an, kann man den Term dann oft auch vernachlässigen. Und deswegen wird auch dieses Beta E oftmals einfach nur als Beta bezeichnet. Also wenn jetzt irgendwann in den Formeln der Vorlesung oder in Büchern irgendwie nur ein Beta steht, dann ist damit immer das externe Beta des Einkopplers gemeint, weil das andere vernachlässigbar ist. Okay, also wenn wir schwach ankoppeln, dann haben wir Beta kleiner 1 und das Beta ist so definiert, dass gleich bei Beta gleich 1 eine kritische Einkopplung vorliegt. Warum das dann kritisch ist, werden wir später bei den Formeln noch sehen. Ja? Und für Beta größer 1 ist dann einfach als stark gekoppelt oder überkoppelt definiert. Warum das dann gerade so aufgeht, hängt dann mit der Definition von dem Beta zusammen, aber später in den Formeln sieht man es noch besser. Okay, wenn wir jetzt das Beta genauso wählen, dass es 1 ist, also dass wir kritisch einkoppeln, dann haben wir ja, wir gehen nochmal zurück auf diese Formel hier, dann haben wir hier eine 1 plus 1 in der Klammer stehen, das hier hinten ist vernachlässigbar und somit eine doppelt so hohe intrinsische Güte als die belastete Güte, weil dann hier ein Faktor 2 entsteht. Also haben wir bei kritischer Einkopplung, hier sieht man es auch in der Kurve, eine doppelt so hohe oder halb so hohe belastete Güte im Verhältnis zur intrinsischen Güte. Und je nachdem, wie wir das QE, also den Kopplungsfaktor variieren, desto unterschiedlicher wird dann halt dieses Verhältnis. Ob es dann gut oder schlecht ist, oder was dann passiert, wenn wir überkoppelt sind oder unterkoppelt sind, das werden wir dann gleich noch sehen. Gut, um dieses QE zu bestimmen, wenn man sich jetzt für diesen Wert interessiert, dann kann man diese Formel hier nehmen, die wir schon hergeleitet haben, die Definition von dem Beta E umformen, entsprechend einsetzen und dann können wir aus der belasteten Güte, die wir messen, und den Einkoppelfaktor, den wir auch messen können, das QE bestimmen. Und wie tun wir diesen Einkoppelfaktor messen? Entsprechend durch diese Brüche hier. Den S11-Parameter habt ihr schon gehabt in der Vorlesung. Wisst ihr noch, was das war? Das war die reflektierte Leistung, also die Dämpfung des reflektierten Signals. Also wenn die Dämpfung von, also der Dämpfungsparameter S1,1, oft auch in Dezibel angegeben, wenn die Dämpfung sehr, sehr stark ist, dann misst die kaum reflektierte Leistung und somit ist das Verhältnis der reflektierten Leistung zur Vorwärtsleistung entsprechend klein. Und wenn die Dämpfung, und das Gleiche gilt dann natürlich auch im Umkehrschluss. Diese Formel wird dann später auch noch hergeleitet. Also das QE können wir dann im Prinzip bestimmen. Wie sieht es mit der externen Güte des Auskopplers aus für die Transmission? Ja, dann nehmen wir die Definition der externen Güte, tun entsprechend hier mal PC im Nenner und im Bruch multiplizieren, halten diese Formel und zusammen mit dieser Leistungsgleichung die Formel hier unten. Die Leistungsgleichung, da schreibe ich vielleicht mal was an die, mache ich vielleicht mal was in die Tafel dazu an. Die Leistung PC, die in die Kavität hineinströmt, ist gleich PF minus PR. Und da jetzt viele Leistungen vorkommen und später auch in den Formeln vorkommen, macht es vielleicht Sinn, wenn man das mal kurz aufmalt. Also wir haben eine Vorwärtsleistung. Das ist die Leistung, die unser Hochfrequenzverstärker erzeugt. Die steht uns erstmal zur Verfügung. So, und diese Leistung wollen wir irgendwie in die Kavität bringen. Ein Teil der Leistung wird am Einkoppler reflektiert. Das wird hier mit PR definiert. Genau, hier haben wir es. Und läuft zurück. Also ist das PC, das was in der Kavität dann verbraten wird an den Tankwänden in Form von ohmischen Verlusten, PF minus PR, also das reflektierte Signal davon abziehen, weil das ja nicht mehr zur Verfügung steht, um in die Kavität hineinzukommen. Und hier taucht es noch nicht auf, aber in den späteren Folien, das PI ist dann die Leistung, die dann übrig bleibt und in die Kavität geht und entsprechend dann dort verbraten wird. Kann man jetzt hier gleichsetzen, aber wie wir später sehen werden, also zum Teil geht ja hier noch was aus dem Pickup raus, das wäre dann hier die transmittierte Leistung und die Leistung, die durch den Koppler strömt, ist dann das PE. Das lässt sich jetzt hier schwierig einzeichnen, das hängt dann von den verschiedenen Fällen ab. Also es kann ja, also wenn wir die Kavität jetzt zum Beispiel anregen zum Schwingen, dann die Vorwärtsleistung ausschalten würden, dann wäre ja Energie in der Kavität gespeichert und dann fließt sowohl aus dem Pickup als auch aus dem Einkoppler dann Leistung raus und somit wäre dann PE im Prinzip, also PE, die Leistung, die aus dem Koppler hinausfließt, dann als reflektierte Leistung messbar. Die ist dann nicht tatsächlich reflektiert, aber die kommt ja dann auch zurück. Und wir haben kein PI. Okay. Also die transmittierte Leistung lassen wir hier jetzt mal weg in der Betrachtung. Und die Leistung der Kavität ist PF minus PR. So, das wird hier oben eingesetzt und wir halten diese Formel. Einmal durch PF geteilt und wir landen hier. Und diese Brüche, ja, das sind ja schon diese S1-Parameter, ja, und daher tauchen die dann auf, weil die Dämpfung ist ja entsprechend dann gerade so definiert, ja. Nur halt noch mit der Wurzel aus den Leistungen oder entsprechend, wenn man hier die Wurzel nicht stehen hat, muss man das Quadrat an den S-Parameter dann schreiben. Gut, also man misst dann am Netzwerkanalysator den S1-1-Parameter und den S2-1-Parameter. Und wenn man dann noch die plastische Güte weiß und den Einkopplungsfaktor, der ja auch durch die S1-Parameter messbar ist, dann kann man die transmittierte Güte, die externe Güte des Pickups messen. Ja, und was passiert jetzt, wenn wir dieses PT nicht vernachlässigen? Ja, die Formel wird einfach nur ein bisschen komplizierter und wir erhalten hier hinten einen Term mit, den man eigentlich dann auch vernachlässigen könnte. Ja, also das Gleiche, ich kann ja noch zurückschalten, hier diese Formel wird dann zu der Formel mit diesem Term, weil wir das PT hier nicht vernachlässigt haben. Aber das kann man im Allgemeinen immer weglassen, weil das so klein ist. Okay, gut. Jetzt haben wir im Prinzip den Stoff gemacht, der für letzte Vorlesungsstunde noch vorgesehen war. So. Und die neue Vorlesungsfolie, also die siebte, fängt jetzt auch wieder an mit so einem kleinen Einführung, Wiederholung. Gut, wir haben das jetzt teilweise gemacht, deswegen über die ersten vier Folien können wir vielleicht ein bisschen drüber springen. Also hier nochmal eine Übersicht, wo wir sind beim Thema. Die S-Parameter hattet ihr letzte Woche. Die Güte hattet ihr letzte Woche auch definiert, das haben wir jetzt gerade nochmal wiederholt. Was ist denn jetzt Q0, Q, QE, QT und so weiter? Die Kopplung, wissen wir jetzt Bescheid, okay, ist über dieses Beta definiert, ob wir es stark oder schwach ankoppeln oder genau kritisch. Was kritisch heißt, sehen wir noch. Und was wir jetzt heute noch machen werden, ist dieses System Koppler, Resonator und Hochfrequenzgenerator irgendwie mathematisch zu beschreiben. Und die vier Fälle dann betrachten. Was passiert beim Einschaltvorgang mit den Leistungen, also mit den reflektierten Leistungen, mit dem PC und so weiter. Und was passiert, wenn im Gleichgewichtsfall, wenn sich das ganze System eingeschwungen hat, was passiert, wenn wir dann die Hochfrequenzleistung ausschalten? Also die drei Fälle wollen wir mathematisch betrachten und dann anschließend noch schauen, wie man das Ganze dann messen kann. Also mit, wie sieht so ein Messaufbau aus, weil das ist immer mit ziemlich viel Infrastruktur dann noch verbunden. Und welche Signale erhält man dann und wie erhält man aus den Signalen dann das, was man dann auch wirklich wissen will? Also wie hoch ist denn jetzt die intrinsische Güte und so weiter. Also diese Kurve hier, diese Güte, diese QE-Kurve, ist letztendlich das, was auf vielen Konferenzen, wo man jetzt Paper dann veröffentlicht mit supraleitenden Beschleunigern, oftmals dann auch verglichen wird. Da heißt es dann, ja, wie gut ist denn dein Resonator? Was für eine QE-Kurve hast du denn bekommen mit deiner Kavität? Und diese QE-Kurve gibt an, wie die Güte. Ich nehme jetzt noch nicht alles vorweg, aber ich will es mal kurz ansprechen, damit ihr wisst, worauf es hinausläuft. Diese Güte, die intrinsische Güte, die man da messen kann, die sollte unabhängig sein von der Energie in der Kavität. Ich habe jetzt hier E geschrieben, weil die Energie von der Kavität abhängt, auch, also von den elektrischen Feldern in der Kavität abhängt. Also E bezeichnet die elektrischen Felder, die beschleunigenden Felder, die man dann entsprechend dann nutzt, um die Teilchen auf Trab zu bringen. So, und eigentlich soll die Güte davon unabhängig sein, aber in der Realität misst man dann oftmals sowas, dass irgendwann ein Abfall kommt. Und der Abfall hängt dann mit weiteren parasitären Effekten zusammen, die bei hohen elektrischen Feldern dann auftreten. Zum Beispiel, dass sich noch Elektronen aus den Oberflächen rauslösen. Ja, sowas. Dann geht dort die Leistung rein und man hat zusätzliche Leistungsverluste. Und je nachdem, wie rein die Oberfläche einer Kavität ist und wie eben die Oberfläche ist, also hat man jetzt gezackte Oberflächen, hat man viele Spitzen. Viele Spitzen heißt, an diesen Spitzen hat man noch mehr Feldemissionen, also Teilchen, geladene Elektronen, die da austreten können. Desto früher tritt dieser Abfall ein. Also man muss reine Oberflächen haben und ebene Oberflächen, um hier eine gute Kurve zu haben. Wenn die Kurve einer Kavität so aussieht und die Kurve einer anderen Kavität so aussieht, dann weiß man hier, bei der Kavität stimmt irgendwas mit den Oberflächen nicht. Oder mit der Reinheit des Materials oder. Aber das sind die Kurven, die man dann letztendlich dann immer vergleicht. Gut, aber wie kommt man an diese Parameter ran? So. Okay, jetzt kommen diese Wiederholungsfolien. Die Güte brauchen wir jetzt, denke ich, nicht nochmal zu erklären. Das wissen wir jetzt alles schon auswendig. Man kann das Ganze nochmal umformen, ja, also indem man mal PC mal nimmt und durch Q0 teilt, hat man diese Gleichung hier. Und das ist schon mal nichts anderes wie eine Differentialgleichung. Das PC ist ein dW durch dt. Und wenn man das dann da entsprechend die Variablen separiert und das Ganze integriert, dann kommt man auf diese Leistungsgleichung, die einen exponentiellen Abfall der gespeicherten Energie angibt, wenn man nichts tut. Also wenn der Resonator mit einer bestimmten Energie W0 zum Zeitpunkt T0 schwingt, dann verliert er, wenn man nichts tut, exponentiell die gespeicherte Energie mit der Zeit. Diesen Abfall der gespeicherten Energie hängt ja ab von diesen Koeffizienten hier, im Exponenten, der vor der Zeit steht. Ja, und dieser Abfall ist nichts anderes wie dieses Tau 0. Also wenn man hier ein Tau 0 im Nenner schreibt, das Tau 0 gibt ja einen immer an, wie lange dauert es, bis nur noch der 1 durch E Teil in der Kavität gespeichert ist. Und den kann man messen, und wenn man das weiß, ja, da kann man dann zurück, also diese Zeit dann misst, bis wann das auf den 1 durch E Teil abgefallen ist, ja, da kann man auch auf diese intrinsische Güte dann zurückschließen. Könnte man, wenn nicht noch diese ganzen anderen Leistungsverluste wären, ja, die wir gerade besprochen haben. Deswegen misst man ja das QL und nicht das Q0. Aber letztendlich kommt dann die gleiche Formel raus, nur dass hier ein QL steht, Ja, und man misst das Tau L. Okay, das hatten wir auch schon. Gut, dann sind wir jetzt hier bei dem System Generator, Resonator. Der Generator macht die Vorwärtsleistung, PF. Der Resonator verbrät sie in den Tankwänden. Wenn der Resonator dann auch noch, muss man jetzt, es fließt jetzt in diese theoretische Betrachtung nicht mit ein, aber wenn wir später Strahl hätten, Teilchenstrahl hätten, der geht auch natürlich, und das will man ja letztendlich haben, ein Teil der Leistung in diesen Teilchenstrahl rein, weil man den ja beschleunigt hat. PB für P-Beam. Ja, also, und diese Leistung, die man in den Strahl reinkriegt, ist besonders groß, wenn die Felder in der Kavität groß sind und das PC groß ist. Wie das Verhältnis dann von P-Beam zu PC ist, was in den Enden verbraten wird, hängt dann von der Geometrie des Resonators ab. Also wenn man eine gute Struktur gefunden hat, dann ist der Beschleuniger entsprechend effizienter. Okay, also wie viel, das jetzt nur so nebenbei. Okay, also man hat den Resonator, da wird dann die Leistung verbraten, einmal in den Strahl, den betrachten wir jetzt erstmal nicht, aber jetzt erstmal in der Betrachtung, was wird in der Kavität dissipiert an thermischer Leistung. So, und wir haben einen Koppler, der die Leistung da reinbringt. Die Leistung vom Generator, die zum Resonator fließt, das geht über Koaxkabel, also man hat einen Innenleiter, wo der entsprechend Plus-Minus dann schwankt, und einen Außenleiter, der als rückführende Leiter dann fungiert. Und der Koppler kann jetzt zum Beispiel sein, dass man kann nach einer Antenne sein, sodass dass man den Innenleiter des Koaxkabels einfach in die Kavität rein zeigen lässt, und das war's. Und wenn man dann entsprechend an der Stelle sich befindet, wo sich in der Schwingungsmode des Resonators ein elektrisches Feld befindet, dann regt man das Feld dann zum Schwingen an. Vorausgesetzt, man regt das auch noch in der richtigen Frequenz an. Und mit der richtigen Kopplungsstärke, Beta. Oder man tut nicht kapazitiv, sondern induktiv ankoppeln. In dem Fall müsste man den Innenleiter mit einer Schleife zurück an den Außenleiter führen und Magnetfeld einfangen von der Mode, die ich anregen will. Entsprechend auch am besten an einem Ort, wo die Mode Magnetfeld hat. Und wenn die Schleife groß ist oder die Antenne groß ist, wäre auch der Koppelfaktor stark. Und wenn sie ganz winzig ist oder aus dem Feld herausgedreht, die Schleife, dann wäre die Einkopplung entsprechend schwach. Ja, also das sagt einem dann so das Beta. Gut, und was jetzt an einem offenen Ende einer Antenne passiert, angenommen wir haben diese Antenne jetzt an der freien Luft, dann wird diese Vorwärtsleistung aus dem Generator an dem offenen Ende eines Koaxkabels reflektiert werden und wieder zurückgelaufen. Genau das gleiche passiert auch innerhalb des, wenn die Antenne innerhalb des Resonators ist und dort noch keine Felder vorliegen. Dann wird erstmal im ersten Moment die gesamte Leistung, wir schalten jetzt die Leistung ein, die gesamte Leistung von diesem offenen Koaxende reflektiert. So ein Generator mag es aber überhaupt nicht, wenn da reflektierte Leistung ankommt. Ja, das kann, ich will jetzt nicht sagen, die haben ja auch gewisse Toleranzen, dass sie dann sofort kaputt gehen, hängt natürlich immer von der Leistung ab, aber jedenfalls führt das zu Verschleiß. Meistens fliegt der Sender sofort raus und einfach als Schutzmechanismus. Da wird eine große reflektierte Leistung gemessen und dann tut der Sender automatisch abschalten. Einfach aus Sicherheitsgründen, damit er nicht kaputt geht. Deswegen schaltet man davor noch diesen Zirkulator, und das ist ein Bauteil. Das ist wie so eine Kreuzung. Ja, die Leistung, die von dem Generator kommt, darf durch, aber das, was reflektiert wird, wird abgezweigt und jetzt hier nach unten geführt und in dem Fall einfach hier in die Erde geleitet oder hier in dem nächsten etwas komplizierteren Schaltbild in der Last dann einfach verbraten. Das heißt, man hat irgendwo eine Komponente bei der Messung rumliegen, die in der Regel auch recht heiß wird, und das ist nach dem Zirkulator, der die reflektierte Leistung dann einfach umleitet. Irgendwie müssen wir es ja schaffen, dass diese Leistung, die wir zur Verfügung haben, möglichst effizient in den Resonator kommt, also diese reflektierte Leistung möglichst gering ist. Und das hat was damit zu tun, wie man einkoppelt. Ja, also wie man, ob man stark oder schwach einkoppelt. Aber werden wir gleich noch sehen. Gut, aus diesen Schaltkreisbildern, das sind ja hier so elektrische Schaltkreisbilder, kann man mit vielen langwierigen Rechnungen, ist hier auch angedeutet, Formeln gewinnen. Also wer sich dafür interessiert, das sind wirklich ellenlange Rechnungen, die kann man in Büchern nachschlagen, aber wird mehrere Vorlesungen dauern, bis man überhaupt zu dieser Formel jetzt kommt. Ja. Das ist jetzt die Formel aus diesen Ersatzschaltkreisbildern hier für die Leistung, die tatsächlich ist, in den Resonator hineinschafft. Ja, also PI. Welcher Anteil kommt jetzt tatsächlich hier rein? Das ist natürlich abhängig von der Vorwärtsleistung, das PF und entsprechenden Güten und wie viel Energie gerade in der Kavität gespeichert war und wie viel sich da gerade aufbaut. Also so eine Gleichung kommt dann zustande. Okay, also was machen wir jetzt mit dieser PI-Gleichung? Wir tun sie erstmal ein bisschen umformen. Wir können noch etwas vereinfachen. Und zwar die Güte, die in den Resonator gelangt, PI, ist erstmal das, was dann auch letztendlich verbraten wird, PC in der Kavität, plus das, den Anteil an Leistung, der für den Aufbau der Felder verwendet wird. Ja, also man tut ja hier die Energie in dem Resonator langsam aufbauen und das ist natürlich auch Leistung, die von dem PI verwendet wird. Zum Zeitpunkt T gleich 0, wo ihr gerade die Leistung einschaltet, wären natürlich noch keine Felder in der Kavität und dieses PC ist 0, aber ihr fangt an, die Leistung, weil die Antenne ja in diesem Resonator abstrahlt, ihr fangt an, Felder aufzubauen und somit geht die gesamte Leistung erstmal, die in den Resonator reinkommt, in diesen Term rein. Gut, das Ganze hier für PC, können wir den Ausdruck hier hinten nehmen, das ist einfach die Gütedefinition vom PC umgeformt hier hinten rein. Und dieser Ausdruck hier hinten verändert sich, wenn man das Ganze nochmal durch Omega 0 und W teilt, zu dem Ausdruck. Und das ist nichts anderes als das, was wir hier oben ersetzen wollen. Ja, und dann wird die Formel für die in den Resonator gebrachte Leistung entsprechend einfacher und sieht dann nur noch so aus. Jetzt tauchen da natürlich noch mehrere PIs auf, weil wir ja beim Einsetzen weil wir diesen Term hier durch dem ersetzt haben und da steht ja nochmal ein PI. Das heißt, hier oben taucht und da unten taucht jetzt nochmal ein PI auf. Aber durch Eliminieren, also einmal durch PI teilen und dann noch wieder durch PI auflösen, kommt man dann zu dieser Formel. Die sieht dann wieder ein Stückchen schöner aus. Okay. PI war ja nichts anderes wie PC, dieser Term hier, plus dW nach dT. Ja, also dieses PI wurde jetzt nochmal durch diesen Ausdruck ersetzt. Und den Term kann man jetzt auf die rechte Seite bringen. Ja, und man hat ein Omega W dann dort stehen, einmal durch QE geteilt und dann nochmal durch Q0 geteilt. Das kann man ausklammern und man erhält jetzt hier sukzessive eine Differentialgleichung, wo dann nur noch Ws drin stehen, die einem für jeden Vorgang im Prinzip dann angibt, was mit der gespeicherten Energie im Resonator passiert. So, diesen Ausdruck hier dürfen wir ersetzen durch 1 durch QL, weil das war ja unsere Definition der belasteten Güte, die reziproke Addition der einzelnen Güten. Und hier seht ihr, dieses 1 durch QT wird vernachlässigt. Und das 1 durch QL wird dann hier ausgedrückt durch die Zeit Tau L, ja, die den exponentiellen Abfall angibt. Also einfach das Q0 durch Omega ausgetauscht. So, dann haben wir dann diese Differentialgleichung für die gespeicherte Energie. Gut, so. Ach, da wird noch was gemacht. Okay. Ich schalte nochmal zurück. Man hat jetzt hier die Energie stehen und hier eine Wurzel von der Energie und das ist immer ein bisschen blöd, das dann mathematisch dann irgendwie dann als Differentialgleichung zu behandeln. Also am liebsten hätte man hier überall nur Ws stehen oder alles Wurzel Ws an jeder Stelle. Und entsprechend nimmt man einen kleinen mathematischen Trick. Man tut das W aufteilen durch, mit einem Produkt, indem man sagt, okay, W ist gleich Wurzel W mal Wurzel W. Und durch eine Produktregel kann man sagen, okay, das eine abgeleitet mal das andere plus das eine mal das andere abgeleitet ist dann direkt zweimal Wurzel W und nur die Ableitung von der Wurzel W. Okay, jetzt haben wir da vorne den W-Term, so eine Ableitung von Wurzel W umgeformt. Jetzt können wir hier vorne das noch teilen, also einmal durch Wurzel W teilen und einmal durch 2 teilen. Und ich sehe, ich habe hier den Fehler nicht korrigiert. Also hier müsste es jetzt heißen, geteilt durch 2 und geteilt durch Wurzel W. Und dann landet man bei einer Differentialgleichung, wo nur noch Wurzel Ws auftauchen. Dieser Term hier vorne den kann man noch entsprechend ausdrücken als Energie, die, weil da steht ja kein W drin, das ist ja eine Konstante für diese Differentialgleichung. Ja. Dieser Term gibt einem dann letztendlich die Energie an, die der Resonator dann hat, wenn er sich im Gleichgewicht befindet. Also ich schalte den Resonator an, die Energie strömt rein, der fängt langsam an zu schwingen und im Gleichgewicht müsste dann dieser Term dann im Prinzip die Konstante sein, also die Leistung, die er dann im Gleichgewicht dann gespeichert hat. Warum? Ja, okay, einfach mal schauen. Im Gleichgewichtsfall dürfte sich die Energie nicht mehr ändern. Das heißt, diese Seite ist 0. dW nach dt oder ganz egal, d Wurzel w nach dt ist 0. Wenn keine Energie mehr jetzt dazukommt oder also wenn die Energie ihren Gleichgewichtsfall erreicht hat. Und wenn das gleich 0 ist, ja, dann können wir den Faktor hier auch einfach durch Multiplizieren rauswerfen und wir haben da einfach nur stehen, Wurzel W0 ist gleich Wurzel W oder W0 ist gleich W. Also W von T ist gleich W0. Das heißt, im Gleichgewichtsfall ist die gespeicherte Energie W0. Okay, was passiert mit der reflektierten Leistung oder wie tun wir die reflektierte Leistung ausdrücken? Also das, was jetzt hier am Pickup wieder zurückfliegt, das, was wir möglichst klein haben wollen. Die reflektierte Leistung ist ja die Vorwärtsleistung minus die Leistung, die in die Kavität einströmt. Klar, PI hatten wir gerade diesen Ausdruck hier für gefunden. Und wenn man dann entsprechend noch, wie kommt man denn, genau, das ist jetzt im Prinzip binomische Formel rückwärts rechnen. Ja, also wenn ihr jetzt von dem hier ausgeht und diese binomische Formel auflöst, dann bekommt ihr direkt das hier. Und rückwärts gerechnet tut ihr es wieder zusammenpacken in diese binomische Formel. Okay, und das hier vorne unter der Wurzel, das ist nichts anderes wie PE. Ja? Nach unserer Gütedefinition QE. QE ist gleich Omega 0 W durch PE. Und entsprechend ist dieser Ausdruck dann direkt PE. Okay, also haben wir einen Ausdruck für die reflektierte Leistung. Die reflektierte Leistung ist was im Einkoppler strömt, minus das, was Vorwärtsleistung und das Ganze noch mit Wurzel und einem Quadrat versehen. Letztendlich ist die reflektierte Leistung, also die Vorwärtsleistung, und mal einen gewissen Faktor. Und wenn man das Ganze mathematisch jetzt noch weiter ausxen würde, dann käme man daraus, dass dieser Reflektionskoeffizient Gamma, den man jetzt einfach hier davor, also dafür eingesetzt hat, nichts anderes ist wie den Koppelfaktor minus 1 geteilt durch den Koppelfaktor plus 1. Kommt dann mathematisch raus. Und da sieht man jetzt auch direkt schon, ne, wenn wir kritisch einkoppeln, also Beta gleich 1 ist, dann wäre der Reflektionskoeffizient 0 und die reflektierte Leistung auch 0. Deswegen Beta 1 kritisch einkoppeln, das wollen wir haben, damit PR nicht auftaucht und wir alles in die Kavität reinkriegen. So, jetzt schauen wir uns den Gleichgewichtsfall an. Das war das W0, was wir in der Differentialgleichung gefunden haben, den Ausdruck für W0. Den können wir jetzt noch weiter mit entsprechenden Formeln, die wir auch schon hier auf dem Weg bis hierhin gefunden haben, weiter ersetzen zu diesem Ausdruck hier. Und aus diesem Ausdruck können wir schön ablesen, was für ein Beta denn jetzt gut ist, um eine hohe gespeicherte Energie zu haben. Und ganz klar ist ja auch der Fall, wenn jetzt Beta gleich 1 ist und die reflektierte Leistung 0, dass wir dann die höchste gespeicherte Energie in der Kavität dann erhalten. Und entsprechend, wenn wir dann ein zu großes Beta wählen oder ein zu kleines Beta, also überkoppeln oder unterkoppeln, wir einen geringeren Anteil, das ist jetzt hier in Arbitrary Units, aber einen geringen Anteil von der Energie, die wir zur Verfügung haben, dann überhaupt noch dann in den Feldern dann halt aufgebaut wird. Das heißt, Beta gleich 1 ist das, was wir anstreben. Und hier der ganze Plot einfach nochmal mit einer logarithmischen X-Achse. Gut, im Gleichgewichtsfall die reflektierte Leistung, okay, ich habe es jetzt schon vor zwei Folien erzählt, ist da 0. Na, hier sieht man es jetzt auch. Hier wird es ja noch ein bisschen umgeformt, dann sieht man das jetzt jetzt auch nochmal entsprechend, wenn man dann für Beta 1 einsetzt, dann ist die reflektierte Leistung 0 im Gleichgewichtsfall. Da aber hier für das Beta hier vorne noch ein Quadrat um den Klammer steht und bei der Auflösung dieser Klammer, also beim Wurzelziehen, erhält man dieses Plus-Minus hier vorne. Ist ja auch klar, weil hier, egal wie dieser Ausdruck hier, was er war, ob er Plus oder Minus war durch das Quadrat, wird es immer Plus. Ja, und wenn man jetzt hier runterrechnet, dann muss man entsprechend berücksichtigen, wie ist der Ausdruck Plus? Okay, dann kann ich ein Plus lassen, aber ist der Ausdruck Minus? Dann muss ich nochmal die Gleichung mal Minus, also nochmal mal Minus nehmen, weil ja das durch das Quadrat dann ja eh zum Plus dann auch umfunktioniert wurde. Dementsprechend kriegen wir diese Plus-Minus-Ausdrücke und somit einen Ausdruck für die Kopplungsstärke, mit der wir dann sagen können, okay, wir haben am Nestgerät dann den S11-Parameter gemessen, unsere Kopplungsstärke ist so und so. Und je nachdem, ob ihr jetzt überkritisch einkoppelt oder unterkritisch einkoppelt, müsst ihr dann entsprechend hier ein Plus und ein Minus nehmen. Nach der Vorlesung gibt es, oder die Übungsblätter gibt es ja jetzt nur noch online, ja, für die nächste Woche ist das aktuelle Übungsblatt schon hochgeladen worden, gibt es eine Aufgabe, wo ihr das dann auch berücksichtigen müsst. Ja? Also denkt dran, ist das Beta größer 1, nehmt ihr in der Formel das Plus und hier unten das Minus, also nehmt das obere Zeichen. Und entsprechend für ein Minus, also ist der Beta-Faktor kleiner 1, entsprechend das Minus in der oberen Zeile und das Plus in der unteren Zeile. Gut, diese S-Parameter kann man im Netzwerkanalysator ablesen, aber jetzt bei einem supraleitenden Resonator, hier steht jetzt in Klammern NL, ja, also für normalleitenden Kavitäten, aber beim supraleitenden Resonator sind die Leistungsverluste sehr, sehr klein oder die S-Parameter so klein, dass das Messgerät eine schlechte Auflösung hat. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als direkt die Leistung zu messen, durch entsprechende Leistungsmessgeräte, einzeln die reflektierte Leistung und die Vorwärtsleistung zu messen. Und dann tut man das Beta entsprechend durch diese Formel dann finden. Und das ist dann nötig bei supraleitenden Kavitäten, wo die Leistung, sowohl die Vorwärtsleistung als auch vor allem die reflektierte Leistung sehr, sehr klein sein können. Gut, was passiert jetzt, wenn man die Kavität abschaltet? Das ist wieder die Differentialgleichung, die wir hergeleitet hatten. Hier vorne der Term, das war die Energie im Gleichgewicht. Die ist dann 0 für den Fall, also in der Gleichgewichtsenergie steckte ja die Vorwärtsleistung drin. Und wenn Pf 0 ist, ist auch entsprechend der Gleichgewichtsterm hier gleich 0. Und es bleibt eine Differentialgleichung übrig, ja, die man auch wieder durch Variablen-Separationen auflösen kann und Integrationen dann im Prinzip bestimmen kann. Und man erhält dann diesen exponentiellen Abfall. Macht man die Wurzel noch weg, erhält man das. Das ist genau das Gleiche, was wir schon am Anfang an hatten, bei der Güte, wo wir auch die Differentialgleichung umgeformt haben. Aber das immer als Kontrolle aus dieser gefundenen Differentialgleichung erhalten wir für das Abschalten der Hochfrequenz genau das Gleiche. Also die Energie nimmt exponentiell ab in der Kavität. Und die reflektierte Leistung, was passiert mit der? Okay, reflektierte Leistung war ja Vorwärtsleistung minus die Leistung PI, die in die Kavität kommt, also dieser komplette Ausdruck hier war ja PI. Und von PI ist dieser erste Ausdruck 0, weil ja die Vorwärtsleistung jetzt 0 ist und dieses PF dann entsprechend 0 wird. Also bleibt hinten dieser Teil übrig. Und ja, diese Vorwärtsleistung fällt auch weg, ja, wenn PF 0 ist, klar. Dann haben wir die reflektierte Leistung ist gleich das, was da übrig bleibt hier hinten der Term. Und der ist nichts anderes wie die Leistung, die durch den Koppler fließt. Also beim Ausschalten empfangen wir eine reflektierte Leistung, aber das ist gar kein reflektiertes Signal von der Vorwärtsleistung. Erscheint uns natürlich im Messgerät als solche, weil es auch in die gleiche Richtung läuft, aber es kommt alles aus dem Resonator. Also egal, ob wir jetzt kritisch einkoppeln, beim kritischen Einkoppeln war ja die Reflexion 0, aber beim Ausschalten haben wir trotz kritischer Einkopplung dann erstmal reflektierte Leistung, die wieder zurückkommt. Okay. Gut, und diese reflektierte Leistung mit den Formeln hier unten, also diesen exponentiellen Abfall, der Definition von der, von der gespeicherten Energie im Gleichgewichtsfall. Die kommt dann wieder beim Auflösen der Gleichung raus, weil hier wieder ein W zum Zeitpunkt 0 auftaucht. Ein bisschen anschaulich machen. Also wenn das hier die Energie über die Zeit ist und wir tun jetzt hier das Signal, also hier war die Energie gespeichert im Resonator und jetzt tun wir den Resonator ausschalten, ja, dann fällt die Energie so ab. So, und hier kam dann im Prinzip das Ausschaltsignal zu dem Zeitpunkt. So, und dieser Startwert hängt ja ab von der Gleichgewichtsenergie. Deswegen taucht die jetzt hier wieder auf. Dieses W vom Zeitpunkt t gleich 0 ist da, wo wir den Resonator ausschalten, ist ja direkt genau die Energie, die es im Gleichgewichtsfall hatte. Gut, also mit diesen Formeln kommt man für die reflektierte Leistung dann hierhin und zu diesem Ausdruck von Beta. Okay, das heißt, das Beta kann ich auch bestimmen. Das Beta kann ich auch bestimmen im Ausschaltvorgang, nur da muss ich eine andere Formel nehmen. Gut, und was passiert jetzt beim Einschalten vom Resonator? Wieder unsere Differentialgleichung. Und in dem Fall müssen wir alles mitnehmen, weil wir ja Vorwärtsleistung haben und somit dieser W0-Term hier vorne nicht wegfällt. Da ja die im Resonator gespeicherte Energie proportional ist zu den elektrischen Feldern zum Quadrat, erinnert euch an die Formel, gespeicherte Energie ist gleich 1/2 Epsilon 0 Integral E Quadrat dV. Also die Energie ist proportional zu den elektrischen Feldern im Resonator zum Quadrat oder entsprechend das mit der Wurzel versehen. Also können wir durch eine Substitution auf diese Gleichung kommen. Und wenn wir diese Differentialgleichung auflösen, haben wir für das E von T diese Gleichung und dann zurücksubstituieren, ja, dann haben wir dann wieder unsere Energie. Und hier sieht man, dass die Kurve zum Zeitpunkt T gleich 0 Null ist. Die gespeicherte Energie, bevor wir eingeschaltet haben, ist noch nichts drin. Ja? Dann wird dieser exponentielle Term entsprechend 1, weil t gleich 0 ist und somit alles 0. Und dann fängt die Energie langsam an, in den Resonator einzuwandern. Also hier bei t gleich 0 schalten wir ein und da haben wir diese exponentielle Kurve, die sich dann der Gleichgewichtsenergie annähert. Okay, was ist jetzt für die reflektierte Leistung in diesem Fall? Wir nehmen unsere Lösung und setzen die für die Formel der reflektierten Leistung ein. Das W0 können wir ersetzen wieder durch den Term mit der Vorwärtsleistung. Alles hier einsetzen und wir erhalten für die reflektierte Leistung das hier. Ich gehe jetzt nicht jede Rechenoperation durch. Man kann es leicht nochmal nachvollziehen, aber macht ja keinen Sinn, jetzt hier jede aufgelöste Wurzel nochmal extra zu beschreiben. Ja genau, wir vereinfachen das und dann wird nochmal erweitert, ausgeklammert, einfach nur umgeformt und dann erhalten wir diesen Ausdruck für die reflektierte Leistung. Und es fällt auf, kommt hier noch ein Graph? Nee, also müssen wir es jetzt so anhand der Formel durchgehen. Es fällt auf, dass beim Einschalten im ersten Moment die komplette Energie der Vorwärtsleistung, die komplette Leistung, wieder reflektiert wird. Warum? Okay, für ein t gleich 0 ist der Term 0 und der komplette exponentielle Term 1. Also ist in der Klammer eine 0 und das alles wird 0. Also ist die reflektierte Leistung gleich der Vorwärtsleistung. Direkt, wenn wir einschalten. Und dann erst, das ist ja wie ein offenes Kabel haben, ja? Und dann erst, wenn die Antenne abstrahlt und der Resonator langsam beginnt, selbst Felder aufzubauen, verändert sich das Ganze. Für t gegen unendlich läuft PR gegen einen Grenzwert. Und wenn wir Beta gleich 1 gewählt haben, dann ist der Grenzwert exakt der, an dem PR gleich 0 wird. Das wollen wir erreichen im Gleichgewichtsfall. Und was passiert, wenn wir überkoppeln? Da sehen wir nachher auch noch schöne Bilder. Okay, also einschalten der Hochfrequenz. Ich koppel nicht an, das heißt, ich halte meine Antenne nicht in den Resonator oder sie sitzt an einer Stelle, wo keine Mode irgendein elektrisches Feld hat. Also ist die Einkopplung jetzt 0, für diesen Fall würde das bedeuten, dass die Vorwärtsleistung zu 100% reflektiert wird. Einfach eine Kurve bei 1, 100% Reflexion. Auf der Y-Achse ist das Verhältnis zwischen reflektierter und Vorwärtsleistung, wenn man es nicht ganz erkennen kann. So, und wenn wir jetzt etwas stärker einkoppeln, gut, da haben wir im Einschaltvorgang, wie eben gerade an der Formel gesehen, auch die volle reflektierte Leistung, aber dann, je mehr gespeicherte Energie sich im Resonator angesammelt haben, da läuft das auf den Gleichgewichtsfall dann hinaus. Und je mehr wir an der kritischen Einkopplung sind, also oder gehen wir gleich zur kritischen Einkopplung, Beta gleich 1, ja dann haben wir den Fall, dass die reflektierte Leistung irgendwann 0 erreicht. Und hier sieht man jetzt ganz schön, was passiert, wenn wir ein Beta größer als 1 wählen, dann fällt diese Kurve auf ein Minimum ab, also nach einer gewissen Zeit wird man 0 Reflexion sehen am Messgerät und steigt dann wieder an und man hat wieder reflektierte Leistung. Das ist nichts anderes wie diese Formel jetzt hier geplottet. Okay, wir haben jetzt die drei Fälle. Zu schwach eingekoppelt, kritisch eingekoppelt oder stark angekoppelt. Und wir geben auf unseren Resonator ein Rechtecksignal. Also, wir schalten hier an dem Punkt die Leistung ein, also gleich volle Leistung. In der Realität wird das natürlich auch eine Zeit dauern, aber das ist beim guten Verstärker, kann man sagen, dass diese Anstiegsflanke ziemlich hart kommt. Dann hält der Resonator, also bekommt der Resonator für eine Zeit lang seine Leistung und dann wird die Vorwärtsleistung wieder abgeschaltet. Auch wieder hart. Gut, wie verhält sich jetzt der Beschleuniger, der Resonator? Bei einer schwachen Ankopplung, was würde man am Pickup messen? Nochmal zur Erinnerung, der Pickup war irgendwo an der Stelle des Resonators angebracht und misst im Prinzip nur den Feldpegel. Strömt viel durch den kleinen Pickup raus, weiß er, okay, also relativ viel für den Pickup. Den Pickup stellt man so ein, dass insgesamt wenig rausströmt. Aber sind die Felder doppelt so hoch, strömt auch selbst durch den kleinen Pickup dann mehr raus. Und somit kann man dann durch den Pickup direkt, durch das Pickup-Signal dann direkt zurückschließen, was denn jetzt aktuell in dem Tank drin ist. So, wir haben jetzt hier Vorwärtsleistung draufgegeben. Und die am Pickup gemessene Leistung ist erstmal 0, klar, weil die Felder in der Kavität 0 sind, dann kommt auch aus dem Pickup nichts raus. Und dann nach einer Zeit nimmt wohl der Resonator die Energie an und kommt dann in so einen Plateauwert. Und wenn die Leistung ausgeschaltet wird, okay, dann schwingt er aus und die gespeicherte Energie im Resonator nimmt dann auch wieder ab. Wenn wir jetzt kritisch einkoppeln, haben wir eine höhere gespeicherte Energie, wie vorher auch in den Formeln und den Graphen gesehen. Die gespeicherte Energie im Resonator ist höher, das Plateau ist höher, weil wir kritisch einkoppeln. Haben wir vorhin gesehen an, kann man ganz schnell nochmal hinspringen. Bin ich jetzt zu weit? Ja, genau. Für Beta gleich 1 ist das Maximum einer gespeicherten Energie. Weil wir eben gerade unterkritisch waren, sollte sich weniger im Gleichgewichtsfall weniger Energie im Tank gespeichert sein, als im kritischen Fall. Und das sieht man halt auch an der Höhe des Plateaus. Bei kritischer Einkopplung ist das Plateau höher und bei überkritischer Einkopplung auch wieder schwächer. Und was auch an diesen Graphen zu sehen ist, die Anstiegsflanke. Je stärker ich ankoppel, desto schneller nimmt der Resonator seine Energie an. Man kann das vielleicht analog betrachten mit einem Wasserrohr, wo jetzt Wasser in ein Becken eingeleitet wird, ist das Rohr sehr, sehr klein. Dann dauert es länger, bis das Becken gefüllt ist. Ist das Rohr sehr, sehr groß, ja, dann ist das Becken eben nur gefüllt. Ja, und genauso auch ist die Ankopplung stark, ist die Antenne groß im Resonator, dann schwingt auch der Resonator schneller an. Gut, und das wirklich Spannende ist, was passiert mit der reflektierten Leistung. Wir gucken erstmal auf den mittleren Fall, wo im Gleichgewichtsfall ja null reflektierte Leistung war. Aber beim Einschaltvorgang erhalten wir die volle Vorwärtsleistung erstmal wieder direkt zurück. Und beim Ausschalten fließt durch den Einkoppler auch wieder die gesamte, also wieder die Leistung aus der Kavität zurück. Dementsprechend wird die reflektierte Leistung hier so zwei Peaks beschreiben. Tun wir schwach ankoppeln, ist der erste Peak auf der gleichen Höhe, weil auch dort gilt es für T gleich 0, erstmal kommt alles wieder zurück. aber der Resonator schwingt langsamer an, weil wegen der schwachen Einkopplung, deswegen ist dieser exponentielle Verlauf hier nicht so steil und hier für kritische Einkopplung sogar noch steiler, ja, ist nicht so steil und läuft dann halt gegen einen Gleichgewichtsfall, wo immer was reflektiert wird. Und bei der kritischen Einkopplung war das hier direkt mit dem Minimum und dann kriegt man reflektierte Leistung im Gleichgewichtsfall. Und beim Auskoppeln, wenn ich schwach einkoppel, fließt auch beim Ausschalten wenig Leistung durch den Einkoppler wieder zurück. Denkt an dieses Wasserrohr, was ja in dem Fall Beta gleich 1 sehr, sehr klein ist. Dann kann auch dann bald nach dem Ausschalten dann auch nur wenig Leistung wieder zurückkommen, die dann als reflektierte Leistung gemessen wird. Deswegen ist dieser Peak klein und bei sehr starker Einkopplung entsprechend dann groß, wenn ich den Resonator ausschalte. Somit kann man im Prinzip durch die Höhe der Peaks und durch diese Abfallzeiten auf dieses Beta kommen. Ja? Also nicht nur über den S1-Parameter, sondern man kann sich auch anschauen, wie hoch sind diese Peaks im Verhältnis und dann weiß man direkt am Messgerät, oh, jetzt bin ich zu stark eingekoppelt oder zu schwach, ohne jetzt direkt auszurechnen, ja? Weil das ist so ein Signal, das kann man gut messen. Und so sieht ein gemessenes Signal aus. Die Vorwärtsleistung ist hier in Gelb eingetragen, also einfach so ein Rechteck im Rechteckpuls. Also hier wird es eingeschaltet, da ausgeschaltet, weil es hier ein Rauschen im Gerät gibt, hat man hier immer so ein leichtes Brummen überall. Aber hier vorne wäre es jetzt 0, hier schalten wir es ein und da schalten wir es wieder aus. Und man sieht hier direkt, alles klar, der zweite Peak ist höher als der erste, also bin ich überkoppelt. Und Punkt 2, die reflektierte Leistung, also das Türkise, hat hier ein Minimum und geht dann wieder in den Gleichgewichtsfall rein. Also ganz klar, wir sind überkoppelt. Müssten unseren Koppler vielleicht ein bisschen aus dem Feld ausdrehen, wenn wir kritisch eingekoppelt sein wollen. Und das transmittierte Signal aus dem Pickup, ja okay, das steigt an, je mehr Feld sich in der Kavität aufgebaut hat und wenn wir ausschalten, ja, dann baut sich das Feld wieder ab. Dass die Kurven jetzt hier größer und kleiner sind, das hat allein nur was mit der Skalierung zu tun. Ja, also nicht, dass jemand denkt, okay, hier ist jetzt ja die Leistung aus dem Pickup wesentlich größer. Das ist nicht der Fall. Gut. Ja, haben wir einen Dauerstrichbetrieb, CW-Betrieb. CW steht für Continuous Wave. Dann haben wir im Prinzip eine durchgehende Leistung und somit keinen Einschalt- und Ausschaltvorgang. Also wir kommen zur Maschine, die lief und die wird auch weiterlaufen, also Dauerstrichbetrieb. Da müssen wir unsere Leistung oder unser Beta, unser Koppelfaktor durch diese Formel bestimmen. Haben wir eine gepulste Leistung, die können wir ja zu Testzwecken auf das Gerät draufgeben. Da kann ich das Beta wesentlich einfacher anhand dieser Graph direkt schon am Auge erkennen und vielleicht tunen oder wenn ich es ausrechnen will, anhand der Formel für das Beta im Gleichgewichtsfall. Oder ich tue diese Peakhöhen direkt an, also direkt mir als Werte ausgeben lassen und hier einsetzen. P-on wäre dann im Prinzip hier die reflektierte Leistung in dem Fall und P-off die reflektierte Leistung in dem Fall. Okay, jetzt haben wir genug Theorie. Jetzt kommen wir dazu, wie man überhaupt sowas, die ganze Messinfrastruktur aufbaut. Man hat eine Kavität, so, die ist aber auf dem ganzen Bild hier in der Mitte zu finden. Und diese Kavität, wenn man die messen will, dann braucht man erstmal Grundvoraussetzung, einen Hochfrequenzverstärker und entsprechend die Elektronik. Hier ist jetzt alles mal in einem Bild gezeichnet, ja. Neben dem Verstärker brauchen wir auch noch einen Frequenzgenerator, der einen die richtige Frequenz erst generiert. Danach geht es durch den Hochfrequenzverstärker. Dann brauchen wir noch diese ganzen Diagnostik, um die reflektierten Leistungen zu messen, die Vorwärtsleistung zu messen, die transmittierte Leistung zu messen. Für all diese Sachen sind die ganzen Geräte hier und mit den entsprechenden Kurven. So, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und dann, es geht ja um supraleitende Kavitäten, muss man den ganzen Resonator supraleitend machen. Muss man nicht, man kann das auch normal leitend messen. Erstmal, das ist in der Regel der erste Test. Man bekommt so eine Kavität vom Lieferanten, um es erstmal zu überprüfen, kann man erstmal einen Test im Warmen machen. Natürlich sind die Güten dann sehr, sehr schlecht, weil NIOP auch sehr, sehr schlecht leitet. Und wenn man es dann wirklich im supraleitenden Zustand messen will, okay, dann hat man entsprechend größeren Aufwand. Man packt diese Kavitäten in einen Kryostaten, das ist nichts anderes wie eine Thermoskanne. In dem Fall ein vertikaler Kryostat. Vertikal, weil die Kavität da einfach drin hängt. Das schön Einfache an vertikalen Kryostaten ist, dass man die einfach reinlassen kann mit dem Kran. Später, wenn das ganze Ding mit Strahl betrieben wird, muss man horizontale Kryostaten nehmen, weil ja der Strahl in einer gewissen Beamline aufgebaut wird und die Beamline ist horizontal. Ja, man denkt an die Beschleunigerringe und die Linux, die dafür injizieren, sind alle auf dem Erdbodenniveau. Man könnte rein theoretisch auch ein kilometer tiefes Loch graben und dann ein Linux senkrecht machen, aber das ist wesentlich komplizierter. Deswegen sind die Kryostaten in der Regel horizontal, aber zum Testen einfacher vertikal, weil etwas reinhalten ist einfacher als etwas reinschieben und dann wieder irgendwie Deckel zu. Und so einen Kryostaten haben wir unten nicht in der Experimentiale, in so einem Nebenraum, wo auch gerade eine Kavität getestet wird. Und dieser Kryostat, ganz klar, okay, der muss abgeschirmt sein. Ja? Also die Wände sind sehr gut isoliert und hier auch der Deckel. Hier sind jetzt lauter Striche, so Querstriche. Das sind thermische Schilde, das sind meistens so Platten, die man einbaut, um einfach die Wärmestrahlung abzufangen. Man möchte nicht, ganz klar, hier oben der Deckel ist ja vielleicht etwas wärmer wie das zu kühlende Objekt, dass die Wärmestrahlung von dem Deckel direkt das Objekt trifft, weil das Objekt ja kalt sein soll. Deswegen macht man ja noch so Zwischenebenen, das heißt, die Wärmestrahlung wird erstmal hier auf dieser Ebene dann erstmal auftreffen und die Ebene, die dann ein bisschen wärmer wird, wird die Wärmestrahlung auch nur bis dahin. Das heißt, man bremst so ein bisschen die Ausbreitungsmöglichkeiten der Wärmestrahlung. Gut, man muss das Ganze kühl machen und zur Kühlung kommt eigentlich nur flüssiges Helium in Frage, weil das kalt genug ist. NIOP hat eine Sprungtemperatur. T2 ist ja, es hat eine Sprungtemperatur T1 und T2. Bei T1, also bei T2 wird es supraleitend. Wenn man dann noch kühler wird, dann wird das komplette Magnetfeld rausgedrängt. Es ist ein Supraleiter zweiter Art. Ja? Und aber schon bei T2 erhält man den supraleitenden Zustand, aber noch magnetische Flussschläuche, die durch den Supraleiter gehen. Und T2 liegt bei etwa 9 Kelvin. Also muss man etwas runterkühlen und da reicht Stickstoff nicht mehr aus, weil Stickstoff hat 77 Kelvin, wenn es flüssig ist. Aber trotzdem verwendet man hier im Abkühlprozess Stickstoff. Erstmal, um es vorzukühlen. Das wäre ein immenser Aufwand, gleich das flüssige Helium da reinzulassen, was 4 Kelvin hat und sofort anfängt dann zu sieden. Und das ist auch teuer, das dann wieder so kalt zu bekommen. Deswegen macht man das erstmal mit Stickstoff, kühlt das auf den Punkt runter, auf den Siedepunkt von Stickstoff runter und dann macht man mit dem Helium weiter. Da hat man jetzt aber hier in dieser Thermoskanne rund um die Kavität erstmal Stickstoff und den muss man dann auch wieder rausbekommen, bevor man mit dem Helium richtig kühlen kann. Deswegen die Heizplatte. Also man heizt dann wieder das Stickstoff auf, um es wieder zu verdampfen und dann abzupumpen. Dann kann man Helium reingeben. Das Helium fließt dann da rein. Vielleicht hat man unten nochmal einen kleinen Boden Stickstoff. Ja, den müsste man dann auch wieder rausheizen, ja, dass man dann wirklich reines Helium drin hat. Und warum ist das gut, wenn man nur Helium da drin hat? Man könnte ja auch sagen, okay, dann ist hier unten halt noch ein bisschen Stickstoff, das verdampft mir noch eh, ganz klar. Verdampft ja nicht, das wird dann flüssig da unten sein. Aber später, wenn ich das Ganze wieder abpumpe, das Helium, was da drin ist, dann will ich das wieder auffangen, weil Helium recht teuer ist. Also hat man hier so einen Auffangballon. Und in den Auffangballon möchte man möglichst reines Helium auffangen. Deswegen möchte man auch möglichst reines Helium hier drin haben. Das heißt, man tut ein bisschen Helium rein, um das Stickstoff dann da rauszulösen, auch wieder aufheizen, abpumpen. Okay, dann geht auch wieder ein bisschen Helium verloren. Aber dann, nach ein paar Iterationen, hat man dann wirklich nur noch Helium drin. So, einmal auf die Uhr schauen. Okay. Und man hat nochmal eine Heizung. Hier hinten vom Helium, was man abführt. Ganz einfach, man muss das Helium ist ja kalt, auch wenn es schon verdampft ist. Es verdampft bei 4 Kelvin. Es ist so kalt, dass die Rohre dann auch entsprechend kalt wird und die ganze Luft dran gefriert. Ja? Und bevor man das in so einen Ballon lässt, muss man es dann auch wieder, also heizt man es dann halt erstmal wieder auf. Und für diesen Ballon haben wir einen 200 Bar Kompressor. Das heißt, wenn der prall gefüllt ist, dann kann man da. Vielleicht hält der Ballon sogar noch mehr aus, aber dann ist der Druck von dem Helium drin 200 Bar. Das kann dann später wieder verflüssigt werden mit der entsprechenden Anlage. Gut. So, also das ist für die Kühlung alles wichtig. Es gibt noch mehr Sachen, die man an Infrastruktur beachten muss. Punkt 1 hier in der Auflistung ist die Reinraummontage. So ein Supraleiter, supraleitender Resonator ist ja extrem empfindlich. Da darf keine normale Luft ran. Das setzt sich an den Oberflächen ab. Das zerstört einem dann später solche Q-über-E-Kurven durch Ablagerung an den Oberflächen. Das heißt, man muss alles in einem Reinraum betrachten. Man bekommt diese Kavität geliefert, die ist abgeschlossen und bevor man die Deckel öffnet, um dann entsprechende Flansche und Sachen einzubauen, dann macht man das alles in einem Reinraum. Hier steht jetzt das Belüften, also das Abpumpen, also eine Kavität muss man dann abpumpen, wenn man später messen will. Wenn sie mit Strahl läuft, ganz klar ist er ja auch abgepumpt. Also man tut die abpumpen und wenn man die Luft wieder reinlässt, dann muss man beachten, dass man nur 1 Millibar pro Sekunde Luft wieder reinströmen lässt in die Kavität, damit das Ganze laminar ist. Was passiert, wenn es turbulent wird? Dann lösen sich Teilchen in den Schläuchen, Staubteilchen, irgendwelche Partikel, die man alle in die Kavität reinpustet. Das heißt, damit kann man schon durch sowas kann man sich seine Kavität versauen. Ja? Also auch hier aufpassen, langsam wieder mit Luft befüllen. Die Pumpen, die die Luft absaugen, die brauchen Partikelfilter und müssen ölfrei sein. Weil das auch wieder bedeuten kann, dass man Dreck in die Kavität hineinbringt. Ölfrei gelagert, das heißt, das könnte dann zum Beispiel magnetgelagerte Pumpe sein. So, und wenn die jetzt transportiert wird vom Werk zu uns, wo wir messen wollen, oder von uns zu einem entsprechenden Einsatzort, zum Beispiel einer GSI, dann wird entsprechend da Luft reingelassen, aber nicht normale Luft, auch wieder wegen Verunreinigung, nur Stickstoff, weil Stickstoff sich wenig an den Oberflächen anlagert. Andere Materialien können Reaktionen ausführen, zum Beispiel Sauerstoff, ja, irgendwelche Oxidationen von Materialien an den Oberflächen oder sich anlagern. Zum Beispiel Wasser ist ein großes Problem, also Luftfeuchtigkeit auch. Das kriegt man nicht mehr so leicht heraus. Das gefriert dann auch so dann fest, ja, und dann lösen sich immer ab und zu Teilchen, das versaut einem den Druck und halt auch Oberflächenwiderstand etc. Und das Ganze muss magnetisch abgeschirmt sein. Bei Heliumtemperatur ist Niob noch ein Supraleiter, also Niob ist sowieso ein Supraleiter zweiter Art, aber ist in dem Bereich, wo man magnetische Flussschläuche noch hat. Und diese magnetischen Flussschläuche, die entstehen, wenn ich im Prinzip meine Kavität habe, bei einem externen Magnetfeld und dann in den supraleitenden Status komme, dann wird das externe Magnetfeld eingefroren und im Prinzip festgehalten in diesen Flussschläuchen. Nur bei Supraleitern erster Art oder wenn ich beim Supraleiter zweiter Art unter T1 komme, wird es nach dem Meissner-Ochsenfeld-Effekt komplett verdrängt, das externe Magnetfeld. Aber wir haben ja überall ein externes Magnetfeld, das Erdmagnetfeld, und das reicht schon aus, um Flussschläuche auszubilden. Und diese Flussschläuche, die stören jetzt nicht den supraleitenden Zustand dermaßen, aber es sind Faktoren, die den Oberflächenwiderstand erhöhen. Wir haben den Oberflächenwiderstand, war ja das, was aus der BCS-Wert, der nach der BCS-Theorie auftaucht, plus den magnetischen Anteil, das ist das, was durch die Flussschläuche im Prinzip kommt. Da hat man dann Elektronen, normale Elektronen, die zu Leistungsverlusten führen. Und noch einen Term, der aufgrund der schlechteren Oberfläche dann zustande kommt. Also diesen magnetischen Term beim Oberflächenwiderstand, den kann man minimieren, wenn man es magnetisch abschirmt, das Ganze. Also, okay. Gut, und hier nochmal den Kühlvorgang, aber so grob haben wir das schon besprochen. Okay. So sieht das Ganze aus unten im Labor. Ja, einfach hier in diese Thermoskanne, dann wird das dann reingehängt und dann verschlossen. Und hier fehlen jetzt noch eine Reihe thermische Schilder, um die thermische Strahlung zu verhindern. Und da ist dann auch Styropor dann dazwischen. Und man hat jetzt hier sind jetzt einfach Nummern. An diesen Positionen sind dann Sensoren. In dem Fall sind das thermische Sensoren, um die Temperatur zu messen. Wenn man da jetzt das Ganze runterkühlt, ist ja klar, dass sich erstmal das flüssige Helium unten ansammelt und erstmal unten die Kavität kalt macht und zum Schluss oben. Werden wir auch gleich noch in den Kurven sehen. Und man hat hier noch eine Reihe von von weiteren Sensoren, um zum Beispiel Röntgenstrahlung zu detektieren. Wenn man dann jetzt nämlich da ordentlich Leistung drauf gibt und die Felder sehr, sehr stark werden, dann kann es sein, dass dann durch Elektronen, die auf den Oberflächen ausgelöst werden, wenn man zu hohe Felder hat, oder irgendein Elektron, was mal immer entstehen kann durch einen radioaktiven Zerfall, kosmische Strahlung, so ein Elektron, was dann beschleunigt wird, aufgrund der sehr, sehr hohen Felder, irgendwo wieder auf die Tankwand trifft und dort dann Röntgenstrahlung erzeugt. Um das Ganze zu messen, sind hier auch noch diese Röntgenstrahl-Messgeräte. Na, wie heißen die? Mir fällt jetzt gerade nicht ein. Ist ja auch egal. Also die können auch Gammas detektieren. Und das Ganze ist dann hier unten im Boden eingelassen, wird dann noch mit Bleiplatten abgeschirmt. Wenn man dann die Messung macht, man hat dann auch in diesem Raum dann so ein Warngerät. Jetzt ist dann die Strahlenbelastung so und so hoch. Gemessen wird dann halt die Strahlenbelastung da innen und halt auch außen, wo man sich dann halt als Experimentator befindet. Aber raus kommt fast nichts mehr. Aber wenn da einer wirklich da unten noch dabei stehen würde, das wäre dann sehr kritisch. Hier ist in der Experimentierhalle auch eine Kavität mit einem horizontalen Kryostaten getestet worden. Was man hier sieht, ist die Schläuche, wo das Helium durchfließt, ja, da gefriert die Luft sofort dran fest. Ja, das ist dann einfach gefrorene Luft. Okay, jetzt will man die ganze Kavität von Zimmertemperatur runterkühlen. Das kann man nicht im Hauruck-Verfahren machen. Man sieht ja auch schon auf der X-Achse die Zeiten. Ja, das geht über einen Tag, ja, oder über 2 Tage oder noch mehr, ja, bis man die Kavität in einem supraleitenden Zustand hat. Ja, also die untere Kurve gibt einem an, die Sprungtemperatur von NIOP, also ab wann es supraleitend wird. Und hier sind alle Messsensoren 1 bis 8, die an der Kavität hier durchnummeriert sind. Alle Messsensoren zeigen, wir sind unterhalb der Sprungtemperatur, also ist alles supraleitend. Und um dahin zu gelangen, kühlt man erstmal vor mit Stickstoff. Okay, dann kommt man hier auf die Stickstofftemperatur. Und es ist ganz klar, dass der untere Sensor, da wo sich auch das flüssige Stickstoff ansammelt, zuerst meldet, er hat Stickstofftemperatur erreicht. Das ist diese Stickstofftemperatur, ist diese Kurve. 77 Kelvin, also 190 Grad Celsius. Aber oben dauert es eine Weile, deswegen, man füllt das Stickstoff ein. Hier hat man aufgehört, Stickstoff einzufüllen und dann einfach mehrere Stunden abgewartet, bis sich die Temperaturniveaus wieder angleichen. Das Ganze muss man halt, man muss warten, weil es kommt zu Verspannungen in der Kavität, wenn der Temperaturgradient zwischen oben und unten zu groß wird. Ja, das Material hat Ausdehnungskoeffizienten und große Spannung im Material kann sein, dass es mal irgendwo vielleicht einreißt, was man auf jeden Fall vermeiden will oder muss. Dann ist die Kavität hinüber. Man könnte vielleicht durch Schweißen man müsste zurückschicken, man müsste erstmal das Leck finden, das ist immer ein Problem, müsste repariert werden und dann durch die ganze Reparatur, Transport, also vor allem bei der Reparatur, was ja wieder an Raumluft geschieht, hat man die Oberflächen wieder dreckig, da muss man wieder Polierverfahren anwenden, um die Oberflächen reinzubekommen, ja, also chemische Polierverfahren oder Elektropolishing. Das ist sehr, sehr aufwendig wieder und trägt einen immer wieder ein Stückchen von der Oberfläche ab, sodass die Tankwand immer dünner wird. Und je dünner die Tankwand, da leidet dann auch wieder die mechanische Stabilität beim Abpumpen zum Beispiel. Delt sie es dann ein oder was. Okay, also man macht das vorsichtig. Und hier nach 22 Stunden hat man nochmal mit Stickstoff nachgekühlt. Offensichtlich war noch nicht mal dann der untere Bereich mehr im flüssigen Stickstoff drin, also auch selbst beim unteren Sensor nur noch gasförmiges Stickstoff, was wärmer war als Stickstoff, also was ja oberhalb des Siedepunkts von Stickstoff war. Also muss da hier fast alles gasförmiges Stickstoff gewesen sein. Okay, dann nochmal runtergekühlt. Und anschließend, jetzt wird nochmal rangezoomt, hat man auch wieder diesen Gleichgewichtsfall und da sieht man auch, wie gut so dieser Kryostat die Wärme außen halten kann. Ja, durch diese gute Isoliertechnik. Man sieht über Stunden, dass der die Temperatur fast halten kann. Ja? Also die Kurven, die zeigen nur, gehen nur wieder ganz leicht nach oben. Und dann, was man dann macht, ja, dann tut man ein bisschen Heliumgas rein, kühlt es ab. Dann tut man Stickstoff verdampfen und absaugen, deswegen diese Zacken hier. Ja, man tut wieder aufheizen etwas. Dann kriegt man den Stickstoff raus, mitsamt dem bisschen Heliumgas, was man vielleicht dann auch noch reingegeben hat. Und irgendwann tut man dann richtig mit Helium runterkühlen und dann sieht man, dann landet man dann hier unten. Gut, so, während des Abkühlens kann man Messungen schon machen. Also was passiert denn mit unserer Leistung? Man gibt ganz kleine Leistung drauf. Und bei Zimmertemperatur ist ja der Supraleiter hat sehr hohe Verluste, also sehr hohen Widerstand, Oberflächenwiderstand. Dementsprechend ist auch dann die gespeicherte Energie im Resonator recht klein. Und auch die transmittierte Leistung über den S21-Parameter, das ist im Prinzip der Pickup, was am Pickup gemessen wird, auch recht klein. Und je weiter man runterkühlt, desto besser wird die Leitfähigkeit. Das gilt übrigens auch für Kupfer, vielleicht gibt es irgendwelche Anomalien, aber das gilt in der Regel für alle Materialien, dass die mit dem Abkühlen besser leiten. Deswegen geht das tendenziell hoch. Und dann, wenn man auf Helium abkühlt, fängt es an, die im Resonator gespeicherte Energie oder das, was wir am Pickup messen, schlagartig hochzugehen, weil ein Teil schon supraleitend ist. Eigentlich, wenn er supraleitend wäre, dann müsste es wirklich senkrecht hochschießen, tut es nicht ganz, weil erstmal nur der untere Teil supraleitend ist und dann, das geht ja sukzessive. Bis es vollständig supraleitend ist, dann wird man dann hier auch wesentlich noch höhere Transmission messen. Das Ding wird wahrscheinlich, die Kurve wird wahrscheinlich noch so steil weiterlaufen, wenn man das weiter messen würde. Okay, die belastete Güte, da passiert genau das Gleiche, aus dem gleichen Grund, weil der Oberflächenwiderstand abfällt. Und jetzt hat man noch einen weiteren Effekt, der beim Kühlen auftritt. Und zwar die Frequenz verändert sich. Die Frage, okay, warum verändert sich jetzt die Frequenz? Durch den thermischen Schrumpf. Ähnlich wie beim Musikinstrument, bei einer kalten Temperatur ist es geschrumpft, dann sind die Töne anders, das Ding schwingt anders. Und genauso ist es hier auch, wenn die Kavität schrumpft, haben wir eine andere Eigenresonanz, Eigenfrequenz auf der Mode. Und die Frequenz geht hoch, je kleiner die Kavität ist. Und der Resonator schrumpft in allen Dimensionen gleich, weil der Ausdehnungskoeffizient von Niob isotrop ist. Und somit sollte die Frequenz hier, also laut Simulation, entsprechend die grüne Kurve mit dem Abkühlen zunehmen. Also wurde dann im Prinzip der thermische Schrumpf simuliert und dann die Frequenz, der thermische Schrumpf eingegeben ins Programm und die entsprechende Frequenz simuliert. Aber wir haben jetzt ja solche Buckel da drin und das hängt damit zusammen, dass die Kavität, also eigentlich sollte es eine Gerade sein, aber das hängt ja zusammen, dass die Kavität, dass es da vielleicht Verspannungen sind, die sich dann abrupt lösen, das will schrumpfen. Und beim Abkühlen schrumpft das untere Teil zuerst, weil das ja zuerst im flüssigen Helium ist und das oben erst im Heliumgas. Das heißt, es schrumpft unterschiedlich. Das heißt, es gibt Verspannungsmaterial, die sich lösen. Dann ist das Ganze ja auch noch aufgehängt an Stahlseilen. Und zwar aufgehängt an Stahlseilen, damit man möglichst wenig thermische Leitung über Materialien zur Kavität hat, von Außenwand zur Kavität. Also an dünnen Stahlseilen aufgehängt, Stahl hat wieder andere Ausdehnungskoeffizienten, da kann es auch wieder Verspannungen geben, die sich dann lösen. Deswegen ist diese Kurve nie ganz perfekt, aber man kann sagen, beim Abkühlen geht die Frequenz hoch. Und beim Abkühlen geht der Druck runter. Okay, diese Kurve, die ist jetzt sehr gezackt und der Druck, der ist jetzt, na okay, jetzt steht hier 10 hoch minus 10 Millibar, das ist schon sehr, sehr hoch. Sehr, sehr guter Druck, Ultrahochvakuum. Das stimmt allerdings nicht ganz. Die Messgeräte bei den kalten Temperaturen messen nicht mehr richtig. Die sind geeicht für Zimmertemperatur. Also man hat in der Regel in so Beschleunigern bei den Pumpen, die wir haben, so Drücke von 10 hoch minus 7. Okay, jetzt wurde jetzt hier was gemessen, 10 hoch minus 10. Das heißt, die Nummern stimmen nicht. Aber was das Messgerät mir dann angibt an Drucksteigerung oder Druckerhöhung, das kann man dann trotzdem noch messen und man sieht, okay, der Druck fällt ab und das hat damit was zu tun, dass immer mehr Gase an den Oberflächen des Supraleiters gefrieren, je kälter wir werden und alles, was aus der Luft gefriert, ist nicht mehr in der Luft drin und verbessert das Vakuum. Deswegen wird es besser. Und warum springt das wieder ab und zu hoch? Das sind einfach irgendwelche Das müssen Einschlüsse sein, die sich lösen. Also wenn jetzt eine Verspannung sich löst, dann kann das eine Vibration bedeuten, die wieder was von der Oberfläche abschleudert. Oder es kann sein, dass zum Beispiel, man hat jetzt die Kavität dicht gemacht mit Tankdeckeln. Dazwischen sitzt ja ein Flansch, also eine Dichtung, also ein Flansch und eine Dichtung. Und der Flansch drückt auf die Dichtung und dann ist es dicht. So, und wenn jetzt, wenn es da zu Verspannungen kommt und Reibereien beim Abkühlen, dann kann es sein, dass so ein paar Luftmoleküle, die sich dann in dieser Dichtung dann befinden, dann auch nochmal den Tank lösen. Und das merkt man dann bei diesen niedrigen Drücken sofort im Messsignal. Also auf einen Kubikzentimeter hier bei Raumluft hat man sowas wie 10 hoch 20 Teilchen. Und wenn man das dann abpumpt auf 10 hoch minus 7, sind es noch 10 hoch 9 Teilchen pro Kubikzentimeter. Also wenn man das mal vergleicht, dann ist der Druck wahnsinnig gering im Vergleich zur Zimmertemperatur. Aber es sind immerhin noch Milliarden Teilchen pro Kubikzentimeter. Darf man auch nicht vergessen. Aber die freie Weglänge, die diese Teilchen haben, bei 10 hoch minus 7, sind schon etliche Tausende von Kilometern. Also freie Weglänge sagt einem ja, wie lange läuft das Teilchen bei diesem Druck durch dieses Gas, bis es ein anderes Teilchen stößt. Im Mittel. Das heißt, obwohl da noch Milliarden Teilchen pro Kubikzentimeter sind, sehen die sich eigentlich fast nie. Gut, und dann pumpt man auch die Kavität ab und dadurch hat man auch wieder eine Frequenzänderung durchs Abpumpen. Ja, und die wurde jetzt hier auch gemessen, okay, es sollte eine Gerade sein, aber auch hier durch die Verspannung, vielleicht liegt man mal ein bisschen daneben. Und all diese Frequenzschwankungen beim Abkühlvorgang und beim Abpumpen, wie hier, muss man vorher berechnen, wenn man die Kavität am Computer designt. Weil es bringt ja nichts, dass man eine Kavität designt, die bei Zimmertemperatur alles hat, aber man pumpt es ab und auf einmal hat die eine andere Frequenz, als die Frequenz, die sie haben soll. Und gerade bei einer supraleitenden Kavität muss man exakt die vorgegebene Frequenz treffen, weil der nur diese Frequenz dann auch akzeptiert bei den Schwingungen. Die Gütekurve ist so schmal. Habt ihr das schon gehabt mit der schmalen Gütekurve? Okay. Also alles vorher schon berücksichtigen und berechnen aus Erfahrungswerten und auch thermischen Simulationen und Drucksimulationen. Da kann man Druck dann auf die Kavität geben in den Simulationsprogrammen. Aber also Erfahrungswerte helfen da immer noch recht viel, weil die Simulationen eine bedingte Genauigkeit haben. Kommt man dann im Prinzip auf die Abschätzung, ja okay, wir bauen die Kavität absichtlich falsch bei Raumtemperatur, messen auch bei Raumtemperatur was Falsches, aber erwarten dann, wenn wir abkühlen, dass es dann die Parameter hat, die wir dann haben wollen, die richtigen. Ja, hier einfach mal noch Gütekurven gezeigt beim Abkühlen. Die Güte nimmt zu, was man daran sieht, dass die Gütekurve spitzer wird. Die Zahl der gemessenen Gütekurve extrem ansteigt. Und auch hier an der Y-Achse sieht man die Dämpfung, die ja bei Zimmertemperatur noch recht hoch war. Hier kommt man dann schon an die 0 Dezibel ran, an Dämpfung. Es kann jetzt aber auch sein, dass man misst und dann sowas misst. Und dann ist man erstmal verdutzt und denkt sich ja, wo ist denn hier mein Güteberg hin? Der ist ja irgendwie abgeschnitten. Und wenn sowas auftritt, dann weiß man immer, man hat Multipacking. Und das ist wie, ja, das ist ein Effekt, der einen im Prinzip die Leistung rausnimmt und nicht zum weiteren Anstieg der Felder in der Kavität führt. Die Felder steigen nicht weiter an, bleiben konstant, deswegen messen wir ja auch nicht keinen Güteberg hier. Aber die Leistung geht woanders verloren. Wohin geht sie verloren? Beim Multipacking beschreibt den Prozess von Elektronen, die gelöst werden aus der Oberfläche oder durch was auch immer entstehen. Auch wieder kosmische Strahlung. Kann durch alle möglichen Prozesse kann ein freies Elektron entstehen. Was in den Feldern, der Tank hat ja schon Feldenergie vorher gehabt, was dann beim entsprechenden Pegel stark genug beschleunigt wird, um auf eine gegenüberliegende Platte im Tank zum Beispiel zu treffen und dort wieder Elektronen auszulösen, die auch wieder Energie aus den Feldern nehmen, allesamt beschleunigt werden und wieder vielleicht wieder zurückbeschleunigt werden und auf einer anderen Stelle am Tank auftreffen und das resonant tun, eine Elektronenlawine ergeben und also dann im Prinzip die gesamte Energie dann rausnehmen und in diese Elektronenlawine packen. Also es kann zum Beispiel so sein, dass man...
Ich mache jetzt einfach mal einen Tank, dass jetzt hier an dem Tank ein Elektron ausgelöst wird, dann durch die... Jetzt sind an dieser Tankstelle Felder, es wird wegbeschleunigt,
das hochfrequente Feld zeigt in der nächsten halben Hochfrequenzperiode in die andere Richtung,
das Teilchen wird zurückbeschleunigt und dotzt da unten wieder auf. Dort löst es wieder mehrere Elektronen auf und dann fliegt die ganze Wolke wieder hoch und wird wieder runtergeschmettert.
Das kann theoretisch an allen Stellen vorkommen. Oder wenn man dann jetzt hier noch Stützen hat und was weiß ich, kann das auch passieren, dass das hier zwischen Stütze und Tankwand passiert, also an mehreren Orten. Hier beschleunigt wird, hier aufdotzt, Hochfrequenzfeld pullt um und dann wieder hier. Also beliebige resonante Bedingungen können für dieses Multipacking auftreten, was dann im Prinzip dazu führt, dass die Feldenergie im Tank nicht weiter einsteigt, weil die Vorwärtsleistung alles da in diese Elektronenlawine dann gesteckt wird. So, dürfen wir die Uhr nicht aus dem... Okay, 5 Minuten haben wir noch. Gut, die Messung der Zeitkonstanten Tau. Mit Tau können wir auf die Güte schließen. Können wir anhand des Abfalls der gespeicherten Energie im Tank messen. Also man schaut sich an, wann ist das hier auf den 1 durch E ein Teil abgefallen. Oder man plottet den Leistungsabfall logarithmisch. Man hat hier, also bei einer logarithmischen Skala wäre im Prinzip der Leistungsabfall linear, also dieser Abfall hier linear, bis wieder der nächste Puls kommt und man hat wieder Leistung drin. Und gerade bei so einer linearen Strecke kann man ja diese Zeitkonstante Tau sehr, sehr gut messen, also genau messen und somit auf die belastete Güte dann zurückschließen. So, wie man das Beta misst, haben wir ja schon besprochen. Und jetzt können wir auch dann das Q messen, das Q0 von der Kavität dann bestimmen. Also hier für den Fall, wir sind überkritisch mit einem Faktor Beta gleich 4. Entsprechend dann hätten wir dann die fünffache intrinsische Güte im Vergleich zur belasteten Güte. So, und jetzt ist die Frage, wie hoch ist der Oberflächenwiderstand? Wenn wir die intrinsische Güte kennen und den Geometriefaktor, kam glaube ich auch schon mal in der Vorlesung dran, oder was heißt glaube ich, ganz sicher, ja, gut. Dann, und wir wissen den Geometriefaktor, den wir aus den Simulationen gewinnen, dann können wir auf den Oberflächenwiderstand zurückschließen und in diesem Beispiel für diese gemessene Kurve hat man halt einen Oberflächenwiderstand von 96 Nanoohm. Das teilt sich auf diese drei Oberflächenwiderstandsterme. Den Wert aus der BCS-Theorie, das ist diese Formel, die ihr auf dem Übungsblatt schon verwenden musstet, kann man einfach ausrechnen für die gegebene Frequenz, als Material Niob verwenden und dann kommt man hier auf die entsprechende Temperatur noch einsetzen, dann kommt man auf 49 Nanoohm und den Anteil, den die normal leitenden Elektronen an den magnetischen Flussschläuchen erzeugen, den kann man auch mit so einer empirischen Formel bestimmen, wo man auch wieder diese Frequenz in Gigahertz einsetzen muss, das ist in diesem Buch wohl so. Und da kommt man auf 4 Nanoohm bei der gegebenen Frequenz und beim externen Magnetfeld von 2 Mikrotesla, das muss, ich weiß jetzt nicht genau, wie stark das Erdmagnetfeld ist, wahrscheinlich stärker, das müsste schon abgeschirmt sein oder war unabgeschirmt, je nachdem, was man an Restmagnetfeld noch hat, das setzt man dann da ein. Und das, was dann noch übrig bleibt, das muss dann das R0 sein, was entsprechend dann bedeutet, man hat viel Dreck auf den Oberflächen oder wenig. In dem Fall ist es recht viel. Also so 10 Nanoohm wäre okay. Unter 10 Nanoohm wäre super sauber. Sauber von der Schicht der Ablagerung und ich erzähle was Falsches noch. Hier geht es um die Sauberheit, also um die Reinheit der Oberfläche. Und des Niobs an sich. Man kann ein reines Niob haben, also man verwendet hochreines Niob, aber da gibt es auch verschiedene Qualitäten. So, und jetzt kommen wir zu dieser Gütekurve. Bei hohen Feldpegeln stellt man dann fest, dass dann noch weitere Verluste auftreten. Und das sind jetzt Elektronen, die durch Feldemission emittiert werden. Und zwar bei bestimmten Feldstärken ein bisschen und mit zunehmenden Feldstärken dann immer mehr. Das hat jetzt was mit den Unebenheiten an der Oberfläche zu tun. Entsprechende, stellt euch vor, die Oberfläche ist ein Gebirge. An jeder Spitze ist die elektrische Feldstärke sehr, sehr hoch. Und es gibt eine kritische Feldstärke, ab der die Elektronen das Material verlassen können und dann im Prinzip dann in das Vakuum oder in den Tank dann hineingelangen. Und je stärker die Felder werden, desto mehr Spitzen an der Oberfläche kommen dann in Frage, wo dann dieses Kriterium erfüllt ist. Wo dann das elektrische Feld stark genug ist, um das Elektron aus dem Niob rauszureißen. Gut. So, also hat man jetzt eine Kurve, eine Gütekurve von der intrinsischen Güte, die irgendwann abfällt. Wenn man jetzt bei hohen Pegeln misst, dann bekommt man ein falsches Q0, wenn man das so macht, wie man das jetzt hier für kleine Felder so bestimmt hatte. Wenn man das so machen würde für hohe Felder, dann erhält man ein falsches Q0, weil die Kurve ja anders aussieht und nicht einfach nur konstant hier oben ist. Deswegen muss man das Ganze mit Kalibrierungsfaktoren zurückrechnen. Und das machen wir noch ganz schnell mathematisch, damit ihr das für das Übungsblatt nächste Woche auch dann berücksichtigen könnt. Und zwar tut man einen Kalibrierungsfaktor definieren, den man hier über die Güte und die Leistung in der Kavität dann bestimmen kann. Das hier oben in der Klammer PF-PR-PT ist nichts anderes wie PC durch PT geteilt. Das sind Werte, die kann man aus den Leistungsmessern entnehmen. Und der Wert hier vorne, den erhält man aus der Simulation. Dabei ist zu beachten, dass man die Werte, die man für PF, PR und PT gewinnt, und da müsst ihr auch beim Übungsblatt dran denken, gedämpft sind. Man misst nie das tatsächliche Signal, sondern hat noch Dämpfung dazwischen, je nachdem, wie lang das Kabel ist. Das wird vorher, bevor man die Messung macht, auch alles exakt ausgemessen, sodass man weiß, hier mit dem Gerät, mit dem Messgerät und mit dem Kabel habe ich die und die Dämpfung. Also muss man die Dämpfung noch mit berücksichtigen und hält dann für hohe Felder folgende Formel für die Güte bei hohen gemessenen Feldern und die Güte bei niedrigen gemessenen Feldern. Okay, und ich würde sagen, hier machen wir einen Cut, weil wir schon etwas überzogen haben. Und genau. Wobei der Cut eignet sich hier bei der Folie. Genau, thematisch eignet sich der Cut ganz gut hier. Also mit der Folie, hier seht ihr noch diese gemessene Kurven Q0 gegenüber der elektrischen Feldstärke in der Kavität aus. Man trägt das Q0 gegenüber EA auf. Hier steht jetzt EACC, das ist egal, ob jetzt ein EA oder EACC da steht. Das ist das beschleunigende Feld, E-Acceleration. Das beschleunigende Feld in der Kavität auf der Strahlachse für die Teilchen. Das muss nicht das beschleunigende Feld sein für die Elektronen an irgendwelchen anderen Orten auf der Tankwand, sondern das ist das, was auf der Strahlachse zum Beispiel ein Protonenbunch dann sieht. Aber ist auch direkt proportional mit den Feldern an anderen Orten der Kavität. Auch wenn die an anderen Orten der Kavität andere Werte haben, ist das EA groß, ist auch das E-Feld an einer anderen Stelle auch groß. Gut, und gemessen sieht das Ganze so aus. Und hier wurden jetzt verschiedene Messungen gemacht. In der ersten Messung war es schlecht und dann hat man versucht, das zu verbessern. Was jetzt hier für Verfahren angewendet worden sind, um es zu verbessern, weiß ich nicht. Ja? Irgendwie, ob dann jetzt die Oberfläche ob noch besser abgepumpt worden ist, ob man jetzt die Oberfläche nochmal gereinigt hat. Jedenfalls ist man dann von Messung zu Messung besser geworden. Okay, und hier wobei die dritte Messung war die beste, ja, von der Gütekurve. Und dann ist man wohl wieder ein bisschen schlechter geworden. Aber auch an anderen Instituten und Forschungseinrichtungen misst man solche Gütekurven und vergleicht dann die Kavitäten. Man kann jetzt sagen, ja okay, warum sind wir denn hier in Frankfurt wir sind jetzt hier zwischen 10 hoch 8 und 10 hoch 9 von der intrinsischen Güte. Und hier in Ostsee sind sie bei 10 hoch 9 bis 10 hoch 10 oder hier oben auch im 10 hoch 10er Bereich. da muss man einfach gucken, welche Kavität wurde gemessen. Eine Spoke-Kavität hat eine höhere Güte als eine CH-Kavität zum Beispiel. Je komplexer die Struktur, desto niedriger wird die Güte auch sein, erwartungsgemäß. Und aufgrund des Oberflächenwiderstands ist es auch temperaturabhängig. Hier haben Sie ganz schön mal gezeigt, Sie haben es für 2 Kelvin, 3 Kelvin und 4,3 Kelvin gemessen. Und okay, das flüssige Helium hat 4 Kelvin. Der Siedepunkt ist bei 4,15. Aber man kann es ja noch kühler bekommen durch Verdunstungstechniken. Also tut man im Prinzip aus diesem flüssigen Helium die mit Unterdruck die die schnellsten Teilchen im Prinzip verdunsten lassen und abpumpen, bleiben die kühlsten übrig. Oder anders gesprochen, man entzieht dem Ganzen Verdunstungsenergie und dann kann man sogar Helium, flüssiges Helium mit 2 Kelvin kriegen, was dann entsprechend noch aufwendiger ist und teurer ist in der Herstellung, aber halt auch bessere Werte damit erzielen. Okay, und damit mache ich jetzt wirklich Schluss.